Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin da mal authentisch, deinem Frühstück für die Ohren. Und ich schlage vor, lass uns direkt loslegen. Ich bin dein Gastgeber Ulf Zinne und jetzt werden deine Ohren wieder viel Freude haben, denn auch heute gehen wir wieder einem Geheimnis auf den Grund, welches dir dabei hilft, auf Basis und nicht auf Kosten deiner Authentizität noch erfolgreicher zu werden. Und wie immer gilt, auch mein heutiger Gast hat sich mit seiner Authentizität einen mindestens sechsstelligen Jahresumsatz aufgebaut und genau das ist unser Podcast-Versprechen an dich, denn du triffst hier nur auf Menschen, die bewiesen haben, dass authentisch und erfolgreich sein sehr wohl zusammenpasst. Und jetzt legen wir los. Ja, lieben und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Ich bin da mal authentisch. Und heute spreche ich mit Yvonne Rattay. Und wenn ihr euch fragt, wer ist denn die liebe Yvonne, dann lasse ich mal so ein paar Stationen mal droppen. Also VP Sales, unter anderem bei Visible, wer liefert was, Bereichsleiter ehemals bei Chibo, CSO bei Around Home. Man könnte so zusammenfassen, eigentlich mehr im Mittelstand unterwegs gewesen als in den Konzernen. Und genau das führte sie auch zu einem lieben Kollegen zum Beispiel von mir, Christian Rahn. Den Podcast kann ich euch sehr empfehlen, Mittelstand hautnah, auch dort war sie bereits zu Gast, weil sie nämlich ein Thema auf der Liste hat, was uns, glaube ich, alle so ein bisschen beschäftigt und das ist, wie zur Hölle kriege ich eigentlich die PS auf die Straße? Ihr kennt das ja selber, man sitzt zu Hause, man hat wundervolle Strategien ausgearbeitet und ähnliches, aber wenn es dann in die Umsetzung kommt, ja, dann ist das manchmal so ein bisschen schwierig mit der Umsetzung und wie man die Strategien umsetzt und wie ihr auch sozusagen eurem Pöpöchen nach oben bekommt, um das auf die Straße zu bekommen, was ihr in die Umsetzung bringen wollt, darüber reden wir jetzt und ich freue mich, dass du da bist. Hallo, liebe Yvonne.
Hallo lieber Ulf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
Sehr gerne. Yvonne, sag uns doch mal so für den Einstieg, was verstehst du und eigentlich unter Strategie? Was ist eine Strategie? Ist ja so ein Buzzword, alles wird unter Strategie gepackt, aber was ist eigentlich am Ende des Tages eine Strategie?
Das stimmt, da hast du komplett recht. Also für mich als allererstes hat die Strategie oder bedeutet die Strategie, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist schon mal das allererste. Und ich spreche immer gern von dieser ganz einfachen Metapher. Eine Strategie ist für mich, was ist dein Spielfeld? Also welchen Kunden willst du begeistern? Welche Zielgruppe ist deine Zielgruppe? Und wie willst du dieses Spiel gewinnen? Ja, und mit welchem Produkt willst du quasi überzeugen? Das ist im Grunde, finde ich, sehr einfach dargestellt, worum es in der Strategie im Kern gehen sollte.
Dann lass uns mal da so ein bisschen einsteigen. Du hast gerade schon ein Wort genannt. Ich glaube, das ist so ungefähr so häufig wie das Wort Positionierung. Das ist die Zielgruppe. Und da gibt es ja ganz wilde Möglichkeiten, sich dem zu nähern, was eine Zielgruppe ist und ähnliches. Was verstehst du darunter und was ist dein bester Hack, um eine Zielgruppe tatsächlich auch herauszufinden? Weil das ja heutzutage vielleicht gar nicht mehr so einfach ist, weil wir diese demografischen Merkmale nicht mehr so klar haben, wie das vielleicht früher einfach auch der Fall war.
Ja, absolut. Und da ist ja dann immer die Frage, was kommt zuerst, das Produkt oder die Zielgruppe? Ich stelle oft fest, dass das Produkt oft eher da ist als die Zielgruppe, die man eigentlich haben möchte. Und im Vertrieb geht es ja immer darum, die Bedürfnisse des Kunden zu befriedigen, zu kennen, um sein Problem zu lösen. Das ist der zentrale Punkt, wie Vertrieb funktioniert. Deswegen muss auch ganz klar sein, ob der Kunde, den du ansprichst, überhaupt dieses Problem hat. Und überhaupt das Bedürfnis hat, es gelöst zu bekommen. Und da nähert man sich ja vom Produkt zur Zielgruppe zu sagen, naja, es ist B2B, B2C. Ich glaube, das ist immer noch ganz einfach, das ist ja klar. Und dann halt genau zu spezifizieren, was sind eigentlich, welche Kunden könnten eigentlich genau das Bedürfnis haben, wo ich die passende Lösung habe.
Wie würdest du denn sagen, auch mit deiner Erfahrung vom Mittelstand, weil Mittelstand ist ja oftmals auch ein bisschen schneller, ein bisschen pragmatischer. Wie würdest du heute an diese Frage rangehen mit, okay, lass mal unsere Zielgruppe definieren, weil wir haben ja, jetzt war gerade Chinese New Year oder ist gerade Chinese New Year, wir haben gesehen in Beijing bei der TV-Übertragung, was in der Robotik und so weiter möglich ist. AI wird auch immer besser. Die neue Fassung von, was habe ich neulich gesehen? Es war nicht Perplexity, es war Cloud oder Claude in der neuen Version, die ja mittlerweile auch schon fast autonom agieren. Also wie würdest du da rangehen und wie nutzt du auch selber Möglichkeiten, um dann zum Beispiel eine Zielgruppe schnell und konkret zu erfassen?
Also für mich, ich gehe jetzt mal davon aus, es ist ein Mittelständler, der schon ein paar Jahre am Markt ist und etabliert und auch einen Kunden hat, ist für mich das Allerwichtigste, die Bestandskunden. Also einen guten Draht zu den Kunden zu haben, die ich bereits habe, um zu sehen, ist das Produkt, was ich habe, überhaupt relevant oder ein neues Produkt, was ich launchen möchte. Für mich ist es nach wie vor immer noch die beste Marktforschung, mit seinen eigenen Kunden sehr stark in Kontakt zu sein und dort halt eben zu verstehen, was eigentlich die Needs des Marktes sind.
Ist ganz spannend, weil du das sagst, weil ich auch immer sage, ne, auch Jeff Bezos, und dem unterstellt man ja, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber in vielen Strategieprojekten bin ich immer wieder erstaunt, dass ganz viele Vorstände und Geschäftsführer so das Ohr nicht mehr auf der Schiene haben. Die sprechen nicht mehr mit ihren Kunden. Und ich sage auch immer, hey, also die einfachste Sache ist einfach, mal ein paar Kunden anzurufen und mal nachzufragen, was sie eigentlich wollen, wo sie sich hinentwickeln, strategische Grundfragen zu stellen, um dann auf die Art und Weise, ja, eben herauszufinden, wer ist unsere Zielgruppe eigentlich genau, wenn man es mal so verstehen möchte. Aber nochmal zurück zur Frage, inwieweit setzt du denn AI und weitere KI-Lösungen ein, um eventuell eine ganz andere Ergebnisqualität mit reinzukommen? Weil oftmals müssen wir ja gerade diesen Job to be done finden, wie es ja modern heißt, den der Kunde im Zweifel selber noch nicht kennt. Das ist ja oftmals der Trick bei der ganzen Geschichte.
Absolut. Also ich meine, AI oder KI ist ja nun sehr datenabhängig, das wissen wir beide. Und letztendlich eine eigene KI zu trainieren, geht ja nur, wenn du eine bestimmte gute Datenbasis hast. So, also bei den Kunden, wo ich in der Regel arbeite, die im analogen Zeitalter gegründet haben, ist das in der Regel nicht der Fall, muss ich mal ganz klar sagen. Und so wie ich das momentan den größten Effizienzgewinn derzeit sehe ich bei meinen Kunden, und das fördere ich auch sehr stark, indem erstmal ein Umgang mit KI fürs Unternehmen gefunden wird. Und zwar, dass alle, auch für die einfachsten Workflows und die einfachsten, selbst E-Mail schreiben, ja, aber können manche auch noch nicht mit KI. Also let's face it, die Bandbreite ist riesig, wie KI in Firmen genutzt wird und auch wie das Verständnis von KI von einzelnen Mitarbeitern ist. Mhm. Und ich finde, das ist eine wahnsinnige Aufgabe, das zusammenzubringen, und sehe das auch echt als Herausforderung jetzt ganz aktuell bei mehreren Kunden von mir. Also erstmal, wie gehe ich mit generativer KI überhaupt um? Welche gebe ich überhaupt frei und welche sind überhaupt für die Nutzung vorgesehen? Ja, da ist ja oft Copilot, weil Microsoft-Anbindung immer prädestiniert, aber natürlich auch ChatGPT, so dass halt eben alle zumindest ein Mindestmaß an KI-Umgang verstehen. Und dann finde ich die Idee sehr smart, die ich selbst beim großen Event vorgestellt bekommen habe, so Customer Developer oder Citizen Developer einzuführen, die einfach manchmal vielleicht auch ein bisschen jünger sind, aber auch meinetwegen älter, aber sehr affin sind und einfach unheimlich Lust haben, Workflows, Agenten einzusetzen, aufzubauen und Prozesse effizienter zu machen. Ich finde, das ist ein unheimlich smarter Move, aus der eigenen Belegschaft die intrinsische Motivation zu fördern, um dann halt eben wirklich auch für das Unternehmen Effizienzsteigerung zu haben. Und vor allen Dingen auch Mitarbeitende zu befördern oder halt eben auch zu motivieren, ja, weil ich denke, Mitarbeiter oder Mitarbeitende, die halt eben eine gewisse Affinität haben, die erwarten das auch. Und da kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, ich habe das nicht, sondern gib ihm bitte eine Plattform. Da muss auch die IT letztendlich nur abnehmen und auch nicht kontrollieren, drüberstehen, und gibt ihm eine Freiheit, um gestalten zu können. Ja. Und das finde ich halt einen sehr starken, also zumindest bei den Kunden, wo ich bin, finde ich, wenn die beiden Dinge gut umgesetzt sind, dann sind sie schon relativ weit vorne. Und dann bitte daran arbeiten, dass Daten verfügbar sind. Das mit aller Kraft priorisieren. Und ich bin immer noch verwundert, dass Firmen das zwar irgendwie wissen, aber nicht priorisieren. Und das ist etwas, das macht mich fast schon ein bisschen traurig, weil Daten sind die Zukunft und da musst du rein investieren.
Ja. Das ist tatsächlich auch ganz spannend, auch wenn man sich Investitionsvolumina anschaut, ne, beispielsweise zwischen US und Deutschland, wo auch rein investiert wird hinsichtlich Datengenerierung bei Startups beispielsweise, die Vergleichszahlen sind krass. Ich glaube, ich hatte jetzt eine letzte Statistik gesehen, 3 Milliarden Euro fließen, glaube ich, in Deutschland, ich glaube 250 in Amerika, ja, jetzt mit Land und so größer und so, alles okay, aber man sieht so die Verhältnismäßigkeiten, finde ich immer so ganz spannend. Aber lass mal drüber sprechen, du hast jetzt zum Beispiel gesagt, Daten sind die Zukunft, du hast gesagt, hey, die vielleicht aus der eigenen Belegschaft, das ganze Thema generative KI, da haben die Leute immer noch nicht so einen einheitlichen Stand. Das ist ja nur ein Thema, mit dem sich ja gerade Mittelständler auseinandersetzen. Wir haben Wettbewerbsdruck, jetzt kommt die KI, dann haben wir irgendwie, was weiß ich, Witterungsverhältnisse. Also gerade im Mittelstand fallen ja so viele Sachen einfach jeden Tag auf den Tisch, dass das oftmals ja mit der fehlenden Umsetzung gar nicht böse gemeint ist, sondern man weiß einfach gar nicht, was man jetzt als erstes machen soll. Das heißt, was ist denn so dein Masterplan? Wie gehst du daran, wenn ich jetzt so als Mittelständler davor sitze und sage, okay, Frau Rattay oder Yvonne, je nachdem, es ist ja alles schön und gut. Ich weiß auch, dass meine Mitarbeiter auch zum Beispiel Zugang zu Daten haben müssen, aber ehrlich gesagt, wir müssen erstmal gucken, dass wir irgendwie unser Unternehmen auch weiter am Laufen halten. Gerade auch in der aktuellen wirtschaftlichen Lage, in der ja viele sind. Wie gehst du da vor? Was ist so aus deinen Erfahrungswerten so ein Best-Szenario, um wirklich die PS dann am Ende gut und fokussiert auf die Straße zu bekommen?
Ja, ich glaube, fokussiert ist da ein ganz wichtiges Stichwort oder Fokus. Das ist auch eins meiner Lieblingswörter, die ich glaube schon seit 30 Jahren immer regelmäßig nutze, weil ich einfach feststelle, wie schwer das ist. Also geht uns ja selber im Privaten manchmal auch so, aber diesen Fokus zu halten, das ist erstmal ganz wichtig. Wie gehe ich vor? Erstmal Ruhe behalten. Also was, ne, Aktionismus, das Schiff fährt nicht schneller, wenn man schneller rennt, ne? Das ist ja immer so ein schöner Spruch, aber bringt das ja ganz gut auf den Punkt. Ruhe bewahren, so. Und dann wirklich genau zu überlegen, was will ich eigentlich, wo stehe ich in 5 Jahren, was ist auch mein eigenes Zielbild, also was ist meine Strategie, und ich sage jetzt mal Zielbild, weil ich finde, das ist griffiger, ja. Und jetzt mal ganz ehrlich betrachtet, Ulf, du bist auch in Unternehmen, also das ist ja schon oftmals etwas, was gar nicht so zu hundertprozentig klar ist. Nur wenn ich nicht weiß, wie mein Traumhaus aussehen soll, selber, also zumindest als Management, dann kann ich auch nicht erwarten, dass meine Mitarbeitenden mir das bauen. Ja, also das ist ja auch immer so eine schöne Metapher, die ich gerne sage, weil das ist, bringt es einfach auf den Punkt. Und deswegen ist mein erster Schritt erstmal sagen, lass uns mal alles sortieren, lass uns Struktur reinbringen, lass uns priorisieren, was sind jetzt wirklich die wichtigsten Dinge. Wir nehmen jetzt mal Daten, jetzt mal so als Beispiel, weil es ist wirklich ein schönes Beispiel, und sagen, wir möchten unsere Datenkonsistenz und Datenvollständigkeit auf 80% erhöhen. Das wäre für viele schon wahrscheinlich eine Verdopplung. So, dann ist das das Projekt, und dann geht es ja darum, sondern was genau wollen wir da tun? Was ist unser Zielzustand, den wir erreichen wollen? Was ist unser Ist? Was ist unser Soll? Und wie kommen wir dorthin? So, und das ist genau der neuralgische Punkt, weil jetzt wird es nämlich ein bisschen anstrengender, deutlich anstrengender, weil jetzt muss man ja wirklich sagen, okay, dann muss ich halt eben dafür sorgen, dass irgendeiner verantwortlich ist für Stammdaten. Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Einer muss jetzt die Verantwortung haben, und wenn er die nicht trägt, dann gibt es auch Konsequenzen. So, weil ich brauche gute Stammdaten. Das fängt ja immer am Anfang an. Und wenn man da schon nicht gut ist, so, das heißt, ich überprüfe alle Formulare, ich gucke alles an, ich mache wirklich Detailarbeit und so weiter und so weiter. Also ich mache es jetzt wirklich gerade ein bisschen bildlich, aber das ist ein schönes Beispiel. So, dann kommt das nächste, Datenkonsistenz. Wie kriege ich halt eine gute BI-Struktur hin? Ist mein Data Warehouse on track? Und so weiter und so weiter. Das sind ja, wenn wir drüber reden, schon 10 Einzelprojekte. So, und jetzt ist die Frage, wie ernst werden diese Projekte genommen, und behalten die Menschen und auch vor allem die Mitarbeitenden, die Manager den Fokus darauf? Du wirst es nicht verändern, wenn du es nicht veränderst. Also das ist so, und da bin ich immer wieder erstaunt, und auch selbst bin ich ja lange genug in Firmen gewesen, dass immer wieder der Fokus wegrückt und sagt, nee, das ist jetzt wichtiger. Und dass natürlich der Vertrieb immer wichtiger ist und Umsatz immer wichtiger ist, das wissen wir auch. Aber im Endeffekt ist die Arbeit am Fundament das, was dich in die Zukunft trägt.
Bin ich komplett bei dir. Ich fand es auch ganz schön, wie du gerade Strategie definiert hast, weil die oder Wachstum auch definiert hast, weil ich sage mal, Wachstum und also Strategie letztendlich ist per se erstmal ein Plan. Also wie komme ich von A nach B, wenn man es mal so sagen möchte. Dafür muss ich wissen, wo stehe ich, wo will ich hin, was ist zu tun, und dann let's do it. Das sind so die 4 Schritte in Anführungszeichen. Ich finde das sehr schön, dass wir da so dieses gleiche Bild haben. Insofern lass doch mal noch mal ein bisschen so in deine Erfahrungswerte einsteigen. Du hast ja gerade gesagt, dass du selber manchmal erstaunt bist, dass der Fokus immer wieder verloren geht. Und auf der anderen Seite sind das ja oftmals Leute, also eigentlich sollten es immer in dieser Kategorie sein, aber es sind ja, du hast selber gesagt, es sind ja Manager. Das heißt, was sind denn so deine häufigsten Erfahrungswerte? Warum geht dieser Fokus verloren, und was hat so viel Macht, dass es die Manager oder das Management doch immer wieder vom Fokus wegzieht, obwohl jeder rational weiß, dass es eigentlich natürlich besser wäre, am Fokus auch dran zu bleiben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also zum einen ist es ja so, dass erstmal angenommen, wir haben jetzt ein Zielbild definiert. So, jetzt geht's weiter. Ja, und jetzt kommt ja eigentlich der schwierigste Part, und das ist halt erstmal die Kommunikation, wo man unheimlich viel richtig und auch falsch machen kann oder halt eben auch gar nicht machen kann. Das ist dann der größte Fehler, wenn ich es mal so klar sagen darf.
Man jetzt erfährt es dann maximal aus der Zeitung, ne? Wenn man das mit ein bisschen Humor sagen möchte.
Ja, genau, und da bin ich auch mal so, da finde ich es immer so lustig, so diesen Kick-off, so, ne, Transform to Perform 2028 und so, yeah, und da starten wir. Das ist ja immer noch so etwas, was in der Regel gut funktioniert, und bam und los und Strategietornado, und am Ende kommt dann so ein laues Lüftchen irgendwo an, weil am Ende immer nur kleinste gemeinsame Nennerlösungen gefunden wurden, weil letztendlich eine Umsetzung halt eben auch viel Disziplin und vor allen Dingen viel Führungsarbeit bedeutet. Weil, ich meine, das, was das Management sich vorstellt, wie sein Traumhaus ist und seine Traumvilla, digitalisiert, auf dem neuesten Stand, zukunftsfähig, you name it, ich sage es jetzt mal so ein bisschen im Bild sprechend. Und die Mitarbeitenden, die in ihrem alten Haus sitzen mit 10 Schornsteinen drauf und einem riesengroßen Keller voller Legacy und Problemen, ja, die aber nicht gelöst werden, das muss ja jetzt miteinander verbunden werden. das Wichtigste ist, dass man jetzt mit den Teams wirklich einen Plan entwickelt. Ja, weil nur die operativen Teams werden nachher die Umsetzung gestalten. Die Manager werden sie führen. Und ich glaube, da ist der Bruch. Ja, weil viele Manager denken so, ja, erlebst du auch, schmeiß über den Zaun, ich mach's jetzt mal so, ne, hier, jetzt, das ist doch klar, was habt ihr noch so viele Fragen, ne? So, aber wird sich denn dann hingesetzt und gesagt, okay, wie ändern wir das mit den Stammdaten? Wer macht was? Ganz genau. Wer führt das Projekt? Wer hält nach? Ne? Wann sind wir erfolgreich? Ich weiß nicht, wie oft du das erlebt hast, aber an dem Punkt, glaube ich, wird es oft schwammig und dann wird es beliebig. Und dann wird es immer nur noch, also ganz interessant in OKR-Strukturen, dann immer in meiner Welt, die ich mehrfach erlebt habe, immer nur noch ein Reporting-Issue. Ja, wir haben jetzt 22% geschafft, wir wollen eigentlich 23. So, aber die dicken Bretter, nämlich jetzt wirklich eine Veränderung einzuführen und zu sagen, ich stelle jemanden ein, damit er die Daten, das Data Warehouse aufräumt, ne? Sozusagen, das ist halt wieder der nächste Schritt.
Ja, also was du so sagst, also ich finde immer so, die Frage ist halt, ist die Mission einfach klar, ne? Also da geht es ja schon los.
Genau.
Also so wie du vorhin auch gesagt
Genau.
hast, ob wir das jetzt Sollzustand nennen oder so, aber ich finde immer dieses Wort, ist die Mission einfach klar? Also was soll das Team überhaupt bewerkstelligen? Und ich bin da völlig bei dir, ich erlebe das ja auch ganz häufig, auch in Meetingsituationen und ähnliches. Also ist die Mission überhaupt klar, was das Team erreichen soll? Es ist relativ banal und es ist in sehr, sehr vielen Fällen im Prinzip überhaupt nicht klar. Gerade hast du verschiedene Parameter angesprochen. Das finde ich ganz spannend. Ich bin immer so ein Freund davon, auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich so im Mittelstand bin und ich bin jetzt Führungskraft, was sind die Parameter, auf die ich achten sollte? Du hast zum Beispiel gerade von Kommunikation gesprochen, dann hast du Disziplin erwähnt, generell Leadership angesprochen und Klarheit im Ist und Soll. Das waren so die vier Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe.
Genau.
Sind das so die vier maßgeblichen Parameter, von denen du denkst, dass sie also für eine gute Umsetzung sorgen, oder fehlt womöglich noch ein oder
Ja,
zwei?
es fehlt noch was, also das habe ich noch nicht genannt, und das ist das Commitment. Ja, völlig unterschätzt, aber die wichtigste Komponente. Und das ist ja auch bei einer Mission, wie du es nennst, ich nenne es Zielbild, aber wir meinen das Gleiche, ist das ja völlig, es ist ja sehr entscheidend, das wirklich gut auszuarbeiten und dann das Commitment von allen zu haben. Erst halt im Managementkreis oder wie man auch immer diese Strategie entwickelt. Manche machen das ja auch mit operativen Einheiten, was ja auch super ist, aber das Commitment halt in der Gruppe, die es gestaltet oder ausgestaltet, und dann natürlich das Commitment der Gruppe, die es umsetzen soll.
Also, was du gerade gesagt hast, ich weiß nicht, ob wir da 100% einer Meinung sind, was überhaupt nicht schlimm ist, aber das macht es ja auch manchmal spannend. Ich bin zum Beispiel auch mit 20 Jahren im Sales, ich bin mittlerweile von Zielen ehrlich gesagt relativ weggekommen, weil Ziele aus meiner Sicht nicht ins Wachstum führen. Das ist total, total interessant. Aber wenn du dir mal anschaust, also ich habe viel mit Sportlern und auch mit Wirtschaftsgrößen zu tun gehabt, und das Interessante ist, dass die alle sagen, als ich das Ziel erreicht habe, ging eigentlich nur noch der Weg nach unten. Also das heißt, Ziele haben diese psychologische Komponente von, wenn ich das Ziel erreicht habe, geht es mir danach eigentlich scheiße. Und das ist so der Beginn des Abstiegs. Deswegen bin ich mittlerweile Freund davon geworden, eher von Identität zu sprechen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was in Firmen oftmals zu kurz kommt, dass man sich eher die Frage stellen sollte, okay, wenn wir jetzt über Commitment sprechen und wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der ganz selbstverständlich eben auch Stammdaten beispielsweise sich darum kümmert, wer bin ich denn da? Weil ich glaube, dass diese ganzen Verhaltensweisen, diese Denkstrukturen und ähnliches sehr stark daran gekoppelt sind, wer ich meine Identität bin, und weniger darüber, welches Ziel ich mir setze. Meinst du da das Gleiche, oder haben wir da vielleicht auch einfach eine unterschiedliche Perspektive drauf?
Nee, ich glaube, wir haben da tatsächlich, also ich rede auch nicht von Zielen für mich. Also da bin ich komplett bei dir mit dem, was du sagst, weil das wäre mir zu eindimensional, sondern ein Zielbild ist für mich auch ein emotionaler Zustand. Ja? Ich überlege, wie, ich bleibe jetzt bei dieser Hausmetapher, wie lebe ich in diesem Haus? Wie fühlt sich das an? Wie wohne ich da? Was macht mich besser? Also es ist immer auch ein kein hundertprozentig klarer Zustand, ich sage, es ist so ein bisschen verpixelt, ja, aber es ist ein Gefühl, oder das ist erstrebenswert.
Also nicht rein
Und ich
smart.
Nein,
Okay.
genau. Sondern es ist wirklich sozusagen, das ist der neue Zustand, das ist der Entwicklungszustand, den ich erreichen möchte. Und deswegen, das ist für mich also mehr als nur ein eindimensionales Ziel oder smart oder hier, wir müssen 10% mehr Umsatz machen, was ja sowieso immer nur ein Output einer Strategie oder eines Zielbildes ist. Ja, also es ist halt eben nie ein, ne? Deswegen ist es nicht eindimensional. Und dieses Zielbild ist, glaube ich, was besonders wichtig ist, muss man fühlen können. Denn das ist das, was die Mitarbeitenden bewegt, sich zu bewegen. Was ist das Erste, was wir schaffen müssen? Wir müssen ein Create a Sense of Urgency. Ja, warum müssen wir das überhaupt tun? Wenn alles so bleiben kann, wie es ist, ja, denn ohne, und es dann brauchen wir uns nicht zu verändern, sondern ich glaube, das ist das alles Entscheidende, dass man dieses Gefühl transportiert, zu sagen, hey, wir waren 20 Jahre, 50 Jahre super erfolgreich, ja, wir sind echt, ihr seid alle, es ist wirklich, wir sind auf einem super, super Level. Aber wenn wir uns nicht bewegen und alles so bleibt, wie es ist, bei der derzeitigen Marktsituation, werden wir in 5 Jahren ein Problem haben. Deswegen müssen wir uns in einen neuen Zielzustand bringen, also Zielbild, um halt eben zu zukunftssicher zu agieren.
Ja, und du hast, also erstmal finde ich schön, also ich habe mehrere Fragen im Kopf, deswegen stotter ich hier gerade kurz, muss kurz überlegen, in welche Richtung ich gehe, aber ich fange mal damit an. Du hast gerade sehr schön gesagt, eigentlich geht es dir auch dann um diese Form der Identität, weil es eben nicht nur um die eindimensionalen Ziele geht, sondern weil du eben auch diese Gefühlswelt mit drin hast und ähnliches. Und gleichzeitig erleben wir aber dann beispielsweise in der gesamten Kommunikation oder auch in Managementunterlagen oder in Präsentationen oder wie auch immer, eigentlich immer wieder eine Reduzierung auf diese typischen Buzzwords und Bullet Points, die wir schon tausendmal alle gesehen haben, wo dann doch wieder nur drin steht, plus 20% hier, minus 10% da, 8 neue Kunden hier, Geschäftssegment aufbauen dort und so weiter und so fort. Was empfiehlst du denn da? Macht es da noch tatsächlich Sinn, Unterlagen zu überarbeiten, mehr über Bilderwelten zu gehen, Storytelling zu implementieren? Also was sind so deine Erfahrungswerte, die dann eben auch in großen Projekten im Mittelstand funktioniert haben, um dann am Ende auch wirklich in eine bessere Umsetzung zu gehen?
Ja, das ist, du hast das Wort eben schon genannt, Storytelling ist das Thema. Also ganz massiv in die Story zu erzählen. Es geht ja gar nicht darum, dass ich jetzt 80% mehr Standard oder 80% Datenqualität habe, sondern es geht darum, was ich damit erreichen will im Zielbild sozusagen. Und dieses Gefühl, diese Story, wir machen das, weil wir halt eben, weil wir dann das dann machen können, dann können wir eine KI aufbauen, dann können wir Prozesse effizienter, ich sage jetzt irgendwas, ja, das ist ja jetzt ein fingiertes Beispiel. Aber diese Story, die muss so klar sein und vor allen Dingen muss sie von den Kernbotschaftern immer wieder transportiert sein. Und auch bitte gleich, das ist eine meiner liebsten kleinen Managementaufgaben ganz am Anfang des Prozesses. Schreibt mal jeder euren Zielbild runter, ja, schreibt mal auf, wie ihr versteht, was die Story ist und was, wie ihr es euren Mitarbeitern erzählen würdet. Und dann kommen wirklich in der Regel auch fünf, wenn es fünf sind, fünf verschiedene Stories. Und die gilt es als erstes zu alignen. Und das ist auch eine Aufgabe, die man sehr gut mit einem Kommunikationsmanager oder jemandem, der Kommunikation kann, Agentur, ausarbeiten sollte. Das lohnt sich. Ja, es gibt manchmal Talente in den Firmen, die können das, aber ich merke immer, dass das bestimmten Persönlichkeitsprofilen echt schwer fällt, da eine ansprechende Story zu erzählen, die andere auch anzündet. Ja, weil da brauchst du auch Kompetenz für.
Ja, also absolut. Also gerade wenn man sich jetzt, ist die Frage natürlich, mit welchen Persönlichkeitsmodellen man um die Ecke kommt, aber nehmen wir mal ein ganz einfaches, was ja auch frei verfügbar im Internet ist, 16 zum Beispiel, 16 Personalities, ja. Wenn du dort zum Beispiel die Gruppe der Wächter hast, also Exekutive oder ja, Konsul oder ähnliches, die natürlich unglaublich sehr sachlich und datengetrieben sind, wo du dann teilweise auch, und das ist, also die sind so dermaßen super in dem einen, aber wenn du sagst, hey, können wir mal die E-Mail ein bisschen persönlicher schreiben, können wir ein bisschen Storytelling mit reinbringen, dann gucken die dich im Zweifel an wie ein Auto und sagen, warum? Da steht doch alles drin, was da drin stehen soll, so ungefähr. Und deswegen ist das, glaube ich, auch immer wichtig, dass man eben versteht, es geht nicht darum, die Menschen in eine Stelle heutzutage reinzudrücken, sondern im Zweifel geht es darum, die Stelle um den Menschen herum zu bauen und zu sagen, hey, okay, was kann derjenige dann auch wirklich gut und an welcher Stelle macht es dann vielleicht auch Sinn, jemand anderen mit ins Boot reinzuholen, ne? Das ist das, was du wahrscheinlich auch gerade sagtest. Ich war hier so ein bisschen am Rummalen, das kann man jetzt natürlich im Tondokument nicht sehen, aber ich bin immer ein Freund davon, auch zu überlegen, hey, wie können wir Diagramme aufzeichnen, wie können wir ein Modell aufbauen? Und als du das gerade so sagtest, du hast zum Beispiel gesagt, Dringlichkeit, also Urgency, Sense of Urgency ist ganz wichtig, dass wir den kreieren. Und auf der anderen Seite hast du ganz viele Sachen gesagt, die ich mal zusammengefasst habe. Erst hatte ich Einfachheit aufgeschrieben, aber ich glaube, was viel wichtiger ist, wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, sonst korrigiere mich bitte, ist, dass es vor allen Dingen Konsistenz in der Kommunikation gibt, dass sich nicht permanent Sachen wieder verändern. Würdest du sagen, das sind zurzeit zwei gute Achsenbezeichnungen? Auf der einen Seite Sense of Urgency kreieren und auf der anderen Seite eine konsistente Kommunikation über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten?
Genau, also Konsistenz der Kommunikation, aber Konsistenz auch der Umsetzung. Ne? Also das würde ich gerne jetzt nochmal erweitern, weil das ja beides ist. Ne? Sondern ich finde Konsistenz gut, also weil das trifft es, du musst dranbleiben. So,
Also.
konsistent, Konsequenz.
Also haben wir Konsistenz in der Umsetzung. Daraus ergeben sich ja, jetzt ist ja ganz spannend, da geben sich ja jetzt hier vier Felder draus, wenn man es mal so sagen möchte.
Ich schreibe mal mit.
Ja, mach mal gerne. Also wenn wir auf der vertikalen oben Plus haben, Konsistenz in der Umsetzung und in der horizontalen rechts dann Urgency Plus, dann können wir mal die vier Quadranten durchgehen, dass wir vielleicht nochmal so ein bisschen konkret auch so ein Hilfsmittel hier für die Hörer produzieren. Was würdest du denn sagen, was charakterisiert unten links? Also wenn Urgency Link, also Urgency minus ist und Konsistenz in der Umsetzung minus ist, wie würdest du denn sowas bezeichnen?
Hoffnungslos.
Hoffnungslos. Wenn tatsächlich aber so eine Situation da ist, ich meine das ist jetzt ganz serious, also Management guckt drauf und sagt ganz ehrlich, wir haben null Urgency. Also wenn ich Mitarbeiter wäre, ich habe keine Ahnung, warum ich mich morgen verändern soll. Und eigentlich springen wir immer wieder von A nach B. Lass mal versuchen, so ganz konkret drei Best Three Insights, wie auch immer, mitzugeben, was sozusagen die Gegenstrategie wäre, um möglichst schnell aus diesem Quadranten rauszukommen und in eine Bewegung reinzukommen. Was würdest du da sagen?
Da würde ich, glaube ich, sehr breit rangehen und eine Umfrage in der Belegschaft machen. Also ich muss jetzt auch jetzt spontan das überlegen wirklich so eine Methode wählen, was läuft gut.
Ja.
Ne? So kann jeder erzählen, was alles super läuft. Das ist immer gut, was könnte noch viel besser laufen? Mhm. So. Und was wäre, wenn es perfekt wäre? Mhm. Das finde ich ist eine ganz einfache Übung aus der systemischen Organisationsentwicklung, die ich extrem wirkungsvoll finde, weil ja Menschen gerne auch von den Dingen sprechen, die gut laufen, was auch völlig richtig ist, aber nochmal animiert werden zu sagen, was läuft eigentlich besser. Mhm. So, und dann würde ich mir wahrscheinlich als Management ein Ranking einführen und versuchen, die Top 5, Top 10, you name it, Punkte zu nehmen und mir auf die Agenda zu nehmen, ganz aktiv, um daran zu arbeiten.
Okay.
Weil es gibt keine Firma, wo man was nicht besser machen kann und wo Dinge nicht besser laufen könnten, sozusagen.
Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir, also das wäre der erste geile Tipp. Der zweite ist jetzt natürlich, wie kriegen wir da im Zweifel mehr Urgency rein? Also was machen wir mit diesen 5 bis 10 Dingern, um daraus dann beispielsweise so ein Gefühl von Urgency zu bekommen?
Na, da würde ich mir halt eben überlegen, was passiert, wenn wir das nicht machen würden. Ne? Mhm. Also das ist
also
so... Genau so. Und es gibt ja auch so Umkehrmethoden, ne? Also wenn wir gar nichts machen, also dass man einfach nochmal sich diese, das ist mal schwierig, aber sich wirklich mal destruktiv dem Thema nähert und sagt, okay, wenn wir das alles nicht machen würden, was könnte passieren? Ne? Es könnte China an uns vorbeiziehen, es könnte ein Hindernis, es könnte das, also dass man sich dem einfach auch mal bewusst wird, weil das manchmal ist es ja auch ein etwas trügerisches Gefühl, diesen Nicht-Sense of Urgency.
Ja.
Das kennst du auch. Also das ist ja kein ausgeprägtes Gefühl, sondern ich glaube, der Mensch per se hat lieber kein Gefühl von Sense of Urgency.
Ja.
Also so nehme ich das halt wahr, dass man das vielleicht nochmal aufweckt und sagt, ey, da ist doch eine ganze Menge Risiko drin.
Mhm. Also mich erinnert das, was du sagst, so ein bisschen bei der klassischen SWOT-Analyse an Threats, ne? Also vom Markt her kommen. Mhm. Threats ist ja im Prinzip immer so die Frage, was könnte uns töten, wenn man es mal etwas drastisch sagen möchte. Und nicht nur einfach, hey, ich glaube, ein Problem ist, dass die Kaffeemaschine kein Filter mehr hat oder irgend sowas, sondern nein, vom Markt her kommen zu denken, gerade Opportunities und Threats. Okay, also das heißt, wir sagen, okay, geht breit ran, schafft erstmal Daten, bezieht die Belegschaft ein, fragt ganz konkret, so wie gerade dargestellt, und vor allen Dingen schaut euch dann an, was passiert eigentlich, wenn wir das alles nicht umsetzen, weil oftmals ist ja diese shocking Erkenntnis dabei, holla die Waldfee, haben wir hier viel Potenzial auf der Straße liegen, was uns eigentlich dabei hilft, auch in eine weitere Umsetzung zu kommen. Okay, cool. Zweiter Quadrant, wir haben ganz viel konsistent in der Umsetzung, es wird ganz viel gemacht, aber es gibt eigentlich nicht wirklich eine richtige Dringlichkeit dahinter. Was würdest du dort tun, um die Urgency sozusagen zu erhöhen, wenngleich aber die Umsetzung eigentlich schon ganz gut funktioniert in verschiedenen Bereichen? Bin mal gespannt, was du sagst.
Ja, das ist ein interessanter Fall, weil ich den, glaube ich, so in der Form noch nicht erlebt habe. Urgency ist niedrig, Konsistenz ist hoch. Ja, das ist interessant. Da würde mich mal interessieren, was das für Management ist, was dahinter steht. So, ja, das wäre ein interessanter Case.
Also,
ich glaube, da würde ein bisschen Energie helfen, ne? Da mal ein bisschen Energie reinzubringen.
Ja, also ich habe auch gerade überlegt. Ich glaube, ich muss auch, bei solchen Sachen muss ich tatsächlich auch immer überlegen, aber ich habe so das Gefühl, das ist für mich so der Unterschied zwischen wir sind beschäftigt und wir erzielen Wirkung. Und ich glaube, Urgency ist ja etwas, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, was ja vor allen Dingen auch immer Wirkung am Markt dann oder auch bei den Kunden erzielt oder wie auch immer. Ich erlebe ganz häufig auch bei kleineren Einheiten, also jetzt organisatorisch gesagt, also auch bei Selbstständigen oder auch bei kleinen Unternehmen, dass die unglaublich konsistent auch in der Umsetzung sind. Aber wenn du wirklich drauf schaust, was ist jetzt wirklich dringend? Warum ist das jetzt wirklich, also was ist jetzt wirklich wichtig zu tun? Dann liegt der Fokus eher, ich habe mich den ganzen Tag beschäftigt, aber vielleicht tue ich jetzt nicht genau das, was eigentlich die Urgency sozusagen nach vorne bringt, wenn ich da entsprechend auf Kennzahlen achte. Was löst das bei dir aus, wenn ich das so sage?
Ja, also es ist witzig, weil du also ich glaube, was mir jetzt so in den Kopf schießt, ist priorisieren. Also da würde ich, glaube ich, immer sehr, sehr stark nochmal destruktiv wirklich rangehen und sagen, alles nochmal auf den Kopf schmeißen und sagen, jetzt lass uns nochmal genau prüfen, was sind eigentlich unsere wirklichen Prioritäten. So, dass halt eben nicht so ein Beamtentum da jetzt so am Motto ist, haben wir noch hier Maßnahmen A, B und C, sondern immer wieder zu gucken, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Also da muss das Management, glaube ich, ein bisschen destruktiv auch vorgehen an solchen Stellen. Und das ist ja auch immer gut, mal mit Workshops so, also das finde ich immer magisch, was das macht, wenn du Leute aus verschiedenen Abteilungen mal zusammenholst und Fragestellungen nochmal mitnimmst, wie zum Beispiel, wie sinnvoll sind diese Dinge, die wir hier tun, und einfach mal bewerten lässt. Also einer meiner Lieblingssprüche auch zu meinen Kunden ist ja, deine Mitarbeiter kennen alle Antworten. Du musst nur fragen. Und das stimmt auch. Also wenn die Manager ein bisschen häufiger sich mit ihren ganz operativen Teams beschäftigen, also wirklich auseinandersetzen würden im Sinne von Deep Talks, mal Fragen stellen würden, dann würden sie eine ganze Menge erfahren. Ja, ich möchte das jetzt nicht komisch darstellen lassen, aber es ist wirklich so, weil ganz oft Manager so einen Radius von 5, 6, 7, 8 Mitarbeitern haben, die eigentlich die Informationsträger sind. Aber es ist unheimlich wertvoll, mal ins Lager zu gehen, in den ganz operativen Einheiten, bei der Produktion und sich dorthin zu stellen und zu hören, was die Menschen beschäftigt, weil da kommen wirklich, da wird es auch noch mal ganz real.
Ich habe ja mal 8 Jahre für Otto gearbeitet in Hamburg, nach wie vor ein Arbeitgeber, den ich sehr gut empfehlen kann, wenn man eben auch größere Einheiten dann abfährt. Und es gab eine Story, ich habe es leider nie erlebt, aber ich habe immer wieder gehört, dass er es tatsächlich gemacht hat. Und zwar als Michael Otto da sozusagen noch in der, also sozusagen derjenige war, der den Laden komplett geführt hat. Da ist er regelmäßig immer mal wieder auch im Jahr durch alle Abteilungen durchgegangen, hat viele Hände geschüttelt und dabei eben auch mal immer wieder so ein, zwei Fragen gestellt, um immer wieder so ein Gefühl dafür zu bekommen, hey, was ist hier eigentlich wirklich los, was bewegt die Menschen, und hat die Daten dann wieder mitgenommen. Fällt mir gerade so ein, dass du das gesagt hast, finde ich ganz spannend. Dritter Quadrant, Urgency ist extrem hoch, aber die Konsistenz in der Umsetzung ist schwierig. Also das heißt, wenn ich das mal so in unserem jetzt spontan entwickelten Modell hier so sehe, fällt mir als erstes ein, das Wort, was du vorhin gesagt hast, Ruhe da reinzubekommen, oder? Es ist alles ganz wichtig, aber Konsistenz ist irgendwie Fragezeichen, wahrscheinlich auf 700.000 Baustellen gleichzeitig, und es gibt ganz viel Shiny Objects vielleicht auch.
Richtig, da ist das Thema Fokus, Fokus, Fokus. Ne? Also ich hatte letztens so einen Fall beim Kunden, habe ich dann gesagt, okay, ihr seid alle im Maschinenraum und poliert die Schrauben, verstehe ich, sehe ich. Aber keiner drückt die Hebel mehr. So, also da war so viel Aktionismus und auch so viel, oh Gott, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und dann wurde halt immer, aber es wurde halt eben nicht mehr groß gedacht und es wurde auch nicht mehr wirklich mal sich eines herausgenommen, wie machen wir das eigentlich richtig, ja. Und da ist ja immer wertvoll, sich mal den Kunden zu nehmen. Und das ist ja manchmal schon fast ein bisschen, das ist fast schon, auch schon fast ein destruktiver Vorschlag manchmal. Weil, ne, habe ich letztens auch gesagt zum Kunden, wir machen was ganz Verrücktes, wir reden über den Kunden, weil keiner redet über den Kunden, ja. Und da macht es wirklich Sinn, sich mal in die Lage des Kunden zu versetzen und sagen, lass uns jetzt mal heute den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Und das ist schon eine total tolle Übung, weil da kann ganz viel entstehen, ja.
Der berühmte leere
Arbeiten wir
Stuhl,
eigentlich in
ne?
den richtigen Dingen, ja. Nur weil ich jetzt hier in solchen Szenarien denke, das kennst du auch in Firmen, dann so, ja, also wir machen das, die ersten 6 Monate betreuen wir den Kunden so und die anderen 6 Monate so, und die anderen, ja, und das interessiert den Kunden auch nicht. Wie ihr den Kunden einclustert, ob ich 6 Monate, 12 oder 13 Monate dabei bin und ich dann ein anderes Treatment, ich will per se immer gut behandelt werden. So.
Ich finde
Aber
das
es
auch.
ist.
Ich finde das auch ganz cool. Ich glaube, wann ist der Workshop? Ich glaube, Anfang Mai oder irgend sowas in New York ursprünglich. Ich werde jetzt per Zoom teilnehmen, weil ich es einfach nicht schaffe anzureisen und auch momentan nicht unbedingt Lust habe, in die Staaten zu fahren, ehrlich gesagt. Aber das ist von dem Typen, der die ganzen Customer Journeys gebaut hat für Ritz-Carlton, für Starbucks und alles Mögliche. Und er sagte neulich, als ich ihn in L.A. traf, sagte er, was immer hilft, ist auch wirklich mal. Und zwar ganz pragmatisch, dass sozusagen den Kauf in den Schuhen eines Kunden zu erleben. Also er sagte zum Beispiel, bei Starbucks haben sie dann wirklich gemacht, dass sie sich nicht nur vorgestellt haben im Workshop-Raum, hey, wie cool könnte das sein, und wir setzen jetzt mal den Kunden auf einen imaginären leeren Stuhl, sondern die sind dann zum Beispiel auf den Parkplatz gegangen mit dem Management-Team und sind wirklich mal sozusagen durch diese Starbucks-Filiale gelaufen, um zu gucken, was sehen wir da überhaupt, was passiert da, wie sind die Laufwege, wie lange warten wir, wie fühlt sich das an der Kasse da rumzustehen und so weiter und so fort. Und das fand ich eine ganz einfache, aber auch sehr magische Übung, wirklich mal zu sagen, ich ich laufe mal selber als Kunde durch den gesamten Prozess durch. Also was man ja vielleicht auch so als Mystery Shopping mal einsetzen kann. Also wir haben das früher zum Beispiel auch in einem Projekt bei Otto gemacht, weiß ich noch, war sehr, sehr cool, dass eben auch das Management unter einem anderen Namen dann zum Beispiel mal Sachen aus dem Katalog bestellt hat, um selber mal Kunde zu sein und zu erleben, was passiert eigentlich in diesem Prozess. Und das war total spannend zu sehen.
Das ist super, also das ist auch, und das ist so einfach und manchmal schon fast zu banal, muss man ganz ehrlich sagen. Aber tatsächlich habe ich mir das auch angewöhnt, da ja meine Aufträge auch oft Richtung Sales gehen. Ja. Ich mache immer den Kundenfunnel einmal durch. Ja. Lass mich vom Außendienstler, also geh als Lead rein, registriere mich, geh als Lead rein, lass mich anrufen vom Vertrieb und guck, wie es funktioniert. Ja. Und das ist immer ein total gutes Intro, auch wenn man dann das erste Mal mit dem Management redet und sagt, okay, im Übrigen, es war so, also das Kundenerlebnis ist so.
Ja. Ja.
Die Fragestellung, wer achtet eigentlich darauf, dass der Kunde happy ist, ist auch immer eine, die wirklich wichtig ist. Ne? Das ist so.
Ja, haben wir also einen Customer Happiness Manager, wenn man das mal so sagen möchte. Es gibt ja Firmen, die sagen, hey, das sollte die erste Position sein, die du überhaupt besetzt, noch bevor du eine Assistenz einstellst, sollte der Customer Happiness Manager kommen. Ich habe eine leicht andere Meinung dazu, aber er kommt sehr, sehr schnell hinterher, beziehungsweise es ist dann hoheitliche Aufgaben des Managements oder des Inhabers, weil klar, da muss es natürlich drum gehen. Wir haben noch einen vierten Quadranten, der ist natürlich Konsistenz in der Umsetzung extrem hoch und Urgency hoch. Ich glaube, den können wir zum Ende unserer Podcast-Folge einfach abkürzen mit dem Yvonne Rattay Quadranten, weil das ist ja das, warum man dich dann idealerweise anruft, um dann eben auch wirklich die PS auf die Straße zu kriegen. Ne?
Das stimmt. Das ist wirklich schön formuliert.
Sehr schön. Also ich finde, es war ein ganz schöner Ritt. Wir haben über verschiedene Parameter gesprochen. Wir haben jetzt tatsächlich mal so ein Quadrantenmodell aufgemalt. Da dürft ihr natürlich gerne an den Kopfhörern oder an den Lautsprechern auch nochmal drauf schauen. Hey, wo stehen wir da vielleicht? Ne? Vielleicht gibt es ja auch noch ein cooleres Modell, was ihr dann entwickelt. Aber mir hat es super viel Spaß gemacht, auch so ein bisschen pragmatisch zu arbeiten. Ich habe noch eine Frage, Yvonne. Was ist denn so das Nächste, was du ganz persönlich umsetzt? Was ist so das nächste Projekt? Was ist die nächste Herausforderung? Was ist das, was du ganz persönlich in deinem Business als nächstes auf die Straße bringen wirst?
Also ich werde auf jeden Fall als nächstes eine Masterclass entwickeln, dass ich diese ganzen Erfahrungen und Kenntnisse als Skalierungsarchitektin, wie ich mich nenne, mit ganz vielen Menschen teilen kann. Und da bin ich gerade bei, das aufzubauen.
Sehr schön. Dann sind wir da sehr gespannt, was da kommt. Wir packen natürlich auch gerne noch den Link zu deiner Webseite und so weiter in die Shownotes mit rein. Du darfst sie auch gerne mal sagen, dann haben wir es auch auf dem Öhrchen. Also wenn man dich erreichen möchte, unter welcher Webseite findet man alle weiteren Informationen?
www.yvonnerattay.de.
Das ist also ganz einfach, ne? Und Rattay sozusagen Richard Anton Doppel Theodor Anton Y, dass wir das einmal richtig haben. Hast du noch eine abschließende Kernbotschaft? Etwas, was dir super, super wichtig und am Herzen liegt? Oder haben wir eigentlich alles erstmal so erschlagen im positiven Sinne, was wir heute besprechen wollten?
Also ich fand es erstmal super. Vielen Dank für diese hohe Energie, die wir hier austauschen. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, da war eine ganze Menge drin. Und ja, was ich immer gerne nochmal sage, Mensch, wir müssen uns echt bewegen. Wir haben alles nur keine Zeit. Ne? Das ist das, was mich in meinem Sense of Urgency ziemlich beschäftigt.
Ja, und wenn ich das löst nämlich gerade eine sehr schöne Geschichte aus, die ich auch immer wieder gerne erzähle, weil du sagst, wir haben keine Zeit. Das habe ich tatsächlich einen Coach von mir gefragt, Milliardär aus Amerika. Und da habe ich gesagt, sag mal, was unterscheidet eigentlich dich von mir, der keine Milliarden im Jahr dreht? Und dann hat er gelacht und sagte mir, das ist eine sehr smarte Frage. Und dann wurde er einen Moment ernst und dann sagte er, weißt du, Ulf, wenn mir eins klar geworden ist, wir haben alle 24 Stunden Zeit. Das Ding ist nur, ich nutze meine 24 Stunden anders als du. Und denk doch mal drüber nach, womit du deine 24 Stunden füllst. Und dann kann ich dir vielleicht mal einen Einblick geben, wie ich meine 24 Stunden fülle. Und das fand ich wirklich wieder so eine Antwort, wo du denkst, wow, Weisheit aus 40 Jahren sozusagen komprimiert aus 5 Sekunden, fällt mir nur gerade ein, wo du deine Abschlussworte gerade gesagt hast. Ja. Ich danke dir, dass du heute mit dabei warst. Ich wünsche dir für deine Skalierungsarchitekturleistungen weiterhin ganz viel Erfolg. Und euch kann ich nur dazu motivieren, auf yvonnerattay.de mal zu schauen, den Kontakt aufzunehmen, sich über LinkedIn zu verbinden. Über LinkedIn, da haben wir uns nämlich auch sozusagen kennengelernt. Und ich wünsche dir viel Erfolg und sage euch natürlich ganz viel, ganz vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche zu einer neuen Folge hier bei Ich bin nochmal authentisch wiederhören. Danke an dich nochmal, Yvonne.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.